SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler. 2 Stunden, 8 Minuten und 33 Sekunden. Mit dieser Zeit hält Arne Gabius seit 2015 den deutschen Rekord im Marathonlauf. Entsprechend wäre er jetzt eigentlich vollauf mit dem Training für die Olympischen Spiele in Tokio beschäftigt. Das heißt, bis vor wenigen Wochen war er das auch. Aber nun fallen die Spiele wegen der Corona-Pandemie aus, beziehungsweise sind vorläufig auf den Sommer 2021 verschoben. Und das trifft natürlich sehr viele Sportler sehr hart. Willkommen, Arne Gabius.
Ja, schönen guten Abend.
Heute schon gelaufen? So 10 Kilometer vom Frühstück, wie man sich das bei einem Marathonmann vorstellt?
Ich trainiere eigentlich eher am Abend und werde wahrscheinlich nach der Sendung nochmal meine Runde drehen.
Ah, verstehe. Wie sieht denn überhaupt der Alltag jetzt aus, so plötzlich ohne Olympia-Vorbereitung?
Ja, also viele Menschen haben ja Einschränkungen im Leben. Viele sind im Homeoffice und bei mir in der Familie, ich habe einen Sohn und meine Frau ist halt im Homeoffice und Homeoffice heißt ja konzentriertes Arbeiten zu Hause. Und da bin ich jetzt für die Kinderbetreuung zuständig, da meine Frau den systemrelevanten Job hat, also bezogen auf unsere Familie.
Verstehe. Wie alt ist Ihr Kind?
2,5 Jahre ist Frederik alt.
Ja, haben Sie noch einiges zu tun?
Wir haben Action zu Hause, ja.
Aber die Stimmung ist okay?
Die Stimmung ist wunderbar, ja. Deswegen bin ich ja jetzt auch in die Saisonpause gegangen, trainiere sehr, sehr wenig, um halt auch den Druck aus der Familie zu nehmen. Weil sonst müsste ich ja einen Trainingsplan erfüllen und hätte dann ja immer, würde diesen Druck dann immer mitnehmen.
Was die Corona-Pandemie sonst für Ihre Karriere und auch für andere Sportler bedeutet, was so toll ist am Marathonlaufen und vielleicht auch, was wir alle in diesen Tagen in puncto Fitness und Gesundheit bedenken könnten, darüber sprechen wir in SWR 2 Tandem mit Arne Gabius. Deutscher Rekordhalter im Marathon und überhaupt zurzeit, könnte man glaube ich sagen, prominentester deutscher Langstreckenläufer, der seine Olympia-Ambitionen für dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie begraben musste. Wann war Ihnen klar, dass das nichts wird, Herr Gabius? Wissen Sie den Moment noch?
Ich glaube, Anfang März habe ich gedacht, dass die Wettkämpfe im April, also der Marathon früher, dass der ins Wasser fällt. Da wurden dann die ersten Rennen abgesagt. Am 1. März fand ja der Tokio-Marathon nur für die Elite statt. 40.000 Hobbyläufer mussten zu Hause bleiben. Das ist in Japan möglich, weil da die Einschaltquoten im TV bei knapp 60% liegen. Und da war mir schon klar, okay, es kann durchaus sein, dass ich keine Chance habe, mich überhaupt für Olympia zu qualifizieren, da mein Rennen im April gestrichen wird. Und das wurde es auch. Ich wäre jetzt am Sonntag in Wien gelaufen. Und ja, deswegen war ich dann über die Entscheidung, dass die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben werden, doch eher erleichtert und hätte mir eigentlich auch diese Entscheidung deutlich früher gewünscht.
Und wie haben Sie es sonst aufgenommen? Was war das? Was hat das für Sie bedeutet, diese Absagen auch im Vorfeld?
Also ich bin ja schon ein bisschen älterer Jahrgang als Langstreckenläufer. Ich bin dieses Jahr 39 geworden, hatte halt ein Medizinstudium absolviert, habe jetzt immer meine medizinische Karriere, meine Laufbahn ein bisschen hinten angestellt, weil halt Profisport einfach ein toller Beruf ist. Ja, also der Beruf des Profisportlers und ich wollte auch diesen Weg gehen. Er hat eine unheimlich hohe Lebensqualität, wollte aber dann auch irgendwann dann den Übergang schaffen. Und eigentlich habe ich mir für dieses Jahr gedacht, okay, ich mache einen Frühjahrsmarathon, Olympische Spiele und dann vielleicht noch zum Abschied einen Herbstmarathon, zum Beispiel Frankfurt-Marathon, wo halt meine Marathonkarriere begonnen hat, also als Abschied. Und dann starte ich halt in die Medizin mit voller Elan. Und jetzt muss man das alles um ein Jahr verschieben, wobei es wird sich jetzt vermischen wahrscheinlich.
Finde ich interessant, dass Sie sagen, hohe Lebensqualität, weil als Amateur denkt man dann eher, oh Gott, ich muss die ganze Zeit trainieren, das ist ja wahnsinnig anstrengend. Woran denken Sie, wenn Sie sagen, man hat als Leistungssportler oder als Profisportler hohe Lebensqualität?
Ich bin ja auch mein eigener Trainer, also ich arbeite ja nicht stupide einen Plan ab, den mir irgendjemand geschrieben hat, sondern ich mache mir selber Gedanken, der ganze Tagesablauf ist natürlich auf den Sport ausgerichtet, aber ich muss mich von niemandem rechtfertigen. Also ich kann dann wirklich sagen, okay, heute wird es heiß, dann trainiere ich sehr früh am Morgen, bringe dann meinen Sohn zur Tagesmutter und lege mich dann hin und schlafe 2 Stunden. Das ist Erholung. Das braucht mein Körper, um dann am Nachmittag nochmal laufen zu gehen. Oder ich kann Trainingsprogramme mir erschließen, ich muss Sachen bewerten und diese Selbstständigkeit, also wirklich, man ist für sich selber verantwortlich, das macht einen unheimlich großen Reiz aus und das gefällt mir unheimlich gut.
Das IOC, Sie haben es gerade schon angesprochen, hat mit dieser Absage lang gewartet und Sie sagen, Sie hätten es sich früher gewünscht. Woran hat es da wohl gelegen oder was wäre besser gewesen?
Also die Fußballer waren ja sogar vor dem IOC. Die haben ja die Fußball-Europameisterschaft verschoben auf 21. Mhm. Und alle haben sich gewundert, was ist mit dem IOC, warum nicht? Ich glaube, da gab es einfach interne Absprachen. Da geht es auch um sehr viel Geld, um Versicherungen und auch gegen den Respekt gegenüber Japan. Man hat ja Japan diese Olympischen Spiele gegeben und man kann den einfach nicht wegnehmen oder bestimmen, ihr müsst die jetzt ein Jahr später machen. Es war, glaube ich, so, dass die japanische Regierung darum gebeten hat, die zu verschieben.
Und es hätte aber, meinen Sie, wahrscheinlich auch den Sportlern besser getan, wenn es früher klar gewesen wäre?
Absolut, absolut. Das hätte wirklich 3-4 Wochen früher, das hätte deutlich Druck rausgenommen, weil viele Sportler waren verzweifelt, viele waren in Trainingslagern rund um die Welt verteilt, mussten dann das abbrechen und dann ist auf einmal eine Welt zusammengebrochen, weil das Highlight stand ja immer noch im Kalender. Und die sind dann zurückgeflogen, haben sich Gedanken gemacht, haben versucht, noch irgendwie zu trainieren, die Form zu erhalten, einfach auch improvisiert. Und das ist natürlich einer Olympia-Vorbereitung, wird sowas nicht gerecht.
Als Familienvater und Arzt und überhaupt jemand, der auch andere wichtige Dinge im Leben hat und dem das vielleicht ein bisschen zum Ausgleich hilft, kennen Sie auch Läufer, haben Sie Freunde, die diese Zwangspause viel härter trifft, die vor einer totalen Leere gerade stehen?
Ja, also ich habe ja zum Glück noch Familie und dann auch meine Medizin. Ich habe viele, viele Leute getroffen, die das Leben voll auf den Sport ausgerichtet haben, die teilweise monatelang in zum Beispiel in Kenia leben, kenne ich einige Europäer, die stehen jetzt gerade vor einer Leere. Und die haben zu mir gesagt, ja, ich trainiere noch für den London-Marathon Ende April. Und meine ich so, der wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Ja, und eine Pandemie ist in 3 Monaten nicht zu Ende. Und jetzt sieht man ja auch Berlin-Marathon Ende September, da wurde gestern abgesagt. Der Berliner Senat hat alle Großveranstaltungen bis zum 24. Oktober diesen Jahres untersagt. Und es wird auch weiter so gehen. Und in diesem Jahr werden wir keine Großveranstaltungen erleben in Deutschland. Davon gehe ich mal aus. Und Marathon ist halt eine Großveranstaltung mit Volksfestcharakter. Da ist die Stadt auf den Beinen. Es kommen Leute von überall her, um dort gemeinsam Sport zu betreiben. Und das ist jetzt für mich nicht vorstellbar in dieser Situation.
Der Weltrekordhalter Eliud Kipchoge aus Kenia, der ist, glaube ich, 35. Mhm. Der zweite auf der Weltrangliste ist 37. Sie haben das mit dem Alter schon angesprochen. Also Marathon ist ja zum Glück jetzt nicht nur was für Jungspunde. Wie zuversichtlich ist man da, dass Sie, also jetzt einfach so von der körperlichen Verfassung her, ein Olympia 2021 genauso gut meistern wie 2020?
Also in den letzten Jahren hat man gesehen, dass man den Leistungssport noch sehr lange betreiben kann. Früher hieß es, dass mit 30 Schluss ist. Dieser Meinung war ich nie. Ich glaube auch, dass einfach der technologische Fortschritt in Bezug auf Schuhe eine Rolle spielt, mit den Dämpfungseigenschaften. Man kann besser den Laufstil analysieren. Man hat auch, wenn man verletzt ist, bessere Möglichkeiten. Auch die Kenianer und auch die äthiopischen Läufer, die setzen sich ins Flugzeug, fliegen nach Europa oder nach Katar und gehen direkt ins MRT. Und so kann man halt Verletzungen auch deutlich früher erkennen und behandeln und somit dann auch die Karriere länger fortsetzen. Und ja, ein Schwede, Mustafa Mohamed, der seit, glaube ich, 30 Jahren in Schweden lebt, der ist 41 und lief jetzt gerade einen 2 Stunden und 10 Minuten schwedischen Rekord im Februar in Valencia. Nee, in Sevilla war das, genau. Und da sieht man ja auch, dass selbst Athleten im fortgeschrittenen Alter noch Top-Leistung bringen können.
Das heißt, da kann man optimistisch sein. Wie stellen Sie sich jetzt ein auf dieses nächste Jahr? Also 23. Juli 2021 ist jetzt der offizielle neue Termin für Tokio, wobei der auch schon wieder in Zweifel gezogen wird, vereinzelt. Was bedeutet das für einen Läufer wie Sie? Wie planen Sie jetzt neu?
Also jetzt zu dem Termin. Ich hätte mir auch einen Termin gewünscht, der später im Jahr gewesen wäre. Auch dadurch, dass das Virus wahrscheinlich bei wärmeren Temperaturen sich nicht so schnell ausbreiten könnte. Und wir müssen halt da hoffen eigentlich, dass es den Impfstoff in einem Jahr gibt. Das ist ja noch sehr optimistisch gedacht, weil ohne Impfstoff wird es wahrscheinlich keine Olympischen Spiele geben. Davon gehe ich aus. Mhm. Das muss man realistisch betrachten. Und meine Planung ist jetzt einfach, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr im Frühjahr einen Marathon laufen kann, um mich dann für die Spiele zu qualifizieren. Und die Marathonläufer haben die Probleme, aber auch natürlich die Bahnleichtathletik, denn die Saison fällt komplett ins Wasser. Also ich sehe nicht, dass es internationale Wettkämpfe gibt im August oder im September, selbst im Oktober. Also man kann ja gar nicht reisen.
Und ansonsten betrifft es natürlich auch Ihre Familie. Die dürfte davon ausgehen, dass die harte Trainingszeit diesen Sommer erstmal vorbei ist und dann ist Ruhe. Wie findet Ihre Frau die Perspektive, dass das jetzt irgendwie nochmal von vorne losgeht?
Ja, also ich habe ja eigentlich alles auf dieses Jahr gesetzt. Ich war im Januar 4 Wochen in Kenia im Trainingslager, habe mich da eigentlich auch schon verabschiedet, habe den Leuten Goodbye gesagt. Ich war zum 21. Mal in Kenia. Also ich habe da auch schon freundschaftliche Beziehungen dorthin und habe dann gesagt, okay, es kann sein, dass ich nie wiederkomme oder vielleicht auch erst in 10 Jahren oder in 5 Jahren, dass ich meine sportliche Karriere in diesem Jahr beenden werde. Und natürlich habe ich mit meiner Frau darüber diskutiert. Und wenn die gesagt hätte, hey, lass es gut sein, konzentriere dich auf die Medizin, dann hätte ich das auch gemacht. Aber sie selber sieht das ja auch, sie läuft hobbymäßig, ist auch mal einen Marathon gelaufen. Und für sie ist es auch, das bin ich. Also sie kennt mich nicht anders, ja, als Leistungssportler. Und hat dann auch gesagt, dass ich das auf jeden Fall machen soll. Gerade unter dem Aspekt, dass ich 2016, da hatte ich mich für Rio qualifiziert, nachdem ich den deutschen Rekord 2015 gerannt bin und musste aber die Olympischen Spiele sausen lassen aufgrund von einer Verletzung. Und da habe ich halt gesagt, 2016, okay, das hole ich nach in Tokio, beziehungsweise in Sapporo, der Marathon wurde ja ausgegliedert und das habe ich immer eigentlich noch vor.
Arne Gabius ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Spitzensportler, Marathonläufer, fast schon gesetzt, also noch nicht qualifiziert, aber das wäre schon was geworden für Olympia 2020 in Tokio, das aber nun erst ein Jahr später stattfinden wird. Als Profisportler, Herr Gabius, spricht man nach so einem, nach so einer Karrierekatastrophe ja wahrscheinlich sehr schnell auch mit seinen Sponsoren. Wie war das bei Ihnen? Was sagen die?
Also ich habe halt 3 große Sponsoren und im Moment werden da nicht viele Gespräche geführt. Wir gucken halt, dass wir auf den Social Media Kanälen doch einiges machen, um halt auch die Sponsoren zu präsentieren. Und das wird sich zeigen. Ja, also gerade bei den Schuhfirmen wird das wahrscheinlich so im September, Oktober losgehen. Da weiß man auch genau, ob es in diesem Jahr überhaupt noch einen Lauf gibt. Und dann hofft man einfach, dass diese Sponsoren praktisch, weil bei mir war es ja bis Ende des Jahres alles so durchdacht und auch geplant und so lang laufen halt auch die Verträge, dass die dann halt sagen, okay, wir hatten so tolle Jahre miteinander, dass wir dann auch noch dieses extra Jahr mit dir gehen werden.
Ich meine, wir wollen jetzt nicht in Ihren Vertrag reingucken, aber wie wird denn sowas gehandhabt? Man bekommt das Geld ja schon auch nach Leistung, oder?
Genau, also man hat halt eine Basis und dann natürlich Leistung, also
Können Sie gerade nicht bringen?
Die kann ich gerade nicht bringen, ja. Und da muss man halt gucken, wie man das handhabt. Ich kann halt keine Prämien erlaufen, ich kann mich nicht präsentieren und auch den Sponsor nicht präsentieren bei großen Stadtmarathons. Das ist halt eine komplett neue Situation. Es gibt natürlich Reduktionsklauseln drin. Ich hatte meinen letzten Wettkampf am 16. Februar in Verona in Italien. Da bin ich einen Halbmarathon gelaufen. Und jetzt muss man halt abwarten, ob ich überhaupt in diesem Jahr noch einen Wettkampf machen kann.
Dann gibt es ja auch keine potenziellen Preisgelder. Ist das schwierig?
Ja, also ich bin jetzt nicht auf die Soforthilfe für Solo-Selbstständige angewiesen. Also ich bin ja Solo-Selbstständig, aber ich habe in den letzten Jahren ganz gut verdient, habe da auch einiges zurückgelegt und kann jetzt auch gut davon leben, kann auch das nächste Jahr auch noch damit überbrücken. Aber natürlich, in meiner Sportlerkarriere hatte ich sehr, sehr viele Jahre, gerade die Anfangsjahre, wo man halt doch von den Eltern abhängig war. Und dann kamen halt immer einige Sponsoren und eigentlich in den letzten 7, 8 Jahren hat man ganz gut verdient. Und man muss das ja auch so betrachten, dass was man jetzt verdient hat, das
muss länger reichen.
Und ich fange ja jetzt gerade mit meiner Medizinerkarriere dann an. Da fange ich halt als Assistenzarzt an und nicht als Facharzt. Und diese Lücke, die sollte man sich ja eigentlich in den letzten Jahren erlaufen haben.
Ja. Gibt es denn in der Leichtathletik eine Entsprechung zu den Geisterspielen im Fußball? Wäre irgend sowas in der Art denkbar? Weil Sie vorhin auch vom Volksfestcharakter sprachen.
Ja, also Marathon, ich habe mir das überlegt halt, ob es vielleicht im Dezember in Fukuoka, da gibt es ein traditionelles Elite-Rennen der Männer, ob das vielleicht eine Option wäre oder ob Valencia Marathon sagt im Dezember, der findet am 6. Dezember statt, ob die sagen, okay, wir machen jetzt kein Jedermann-Rennen, sondern wir wollen den Leuten ein bisschen Normalität vermitteln, dass wir sagen, wir machen jetzt ein reines Profi-Rennen. Und die Idee fand ich am Anfang ganz gut, aber dann dachte ich mir, weil es müssen auch andere Athleten, insbesondere die afrikanischen Athleten, die müssen ja auch sich irgendwo zeigen, die müssen sich empfehlen, die Verträge laufen dort auch aus nach den Olympischen Spielen und die sind ja darauf angewiesen, dass ihre Schuhverträge verlängert werden. Ja, noch mehr als wir hier im Westen und das wird schon sehr, sehr schwierig. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sowas gibt, aber das muss man dann auch von der Situation abhängig machen. Also im Moment kann ich mir jetzt bis Oktober sowas überhaupt nicht vorstellen. Weil das hat mit dem Sport an sich nichts mehr zu tun.
Gibt es denn außer Training und Wettkämpfen noch andere Aktivitäten oder Veranstaltungen, die für Sie jetzt entfallen?
Ja, also ich halte auch Vorträge für Sponsoren, Faszination Laufen, aber auch ein bisschen medizinisch angehaucht, auch was für Laufeinsteiger. Ich betreue Laufgruppen, Projekte und das fällt halt alles weg.
Fehlt Ihnen das auch so von der Aktivität her?
Ja, absolut. Also ich trainiere halt alleine. Ich habe selten einen Trainingspartner. Ich bin halt in Trainingslagern mit vielen Leuten zusammen. Aber mir bringt das unheimlich viel, halt auf solchen Veranstaltungen mit den Leuten in Interaktion zu treten. Ja, da kann man auch am meisten vermitteln und da kriegt man auch am meisten Feedback. Und das ist natürlich auch Motivation, welches man dann auch mit ins tägliche Training nimmt.
Für die Zeit danach hat Frank Busemann, der ehemalige Zehnkämpfer und Olympiazweite, in einem Interview gesagt, er erwarte für 2021 eine Leistungsexplosion, weil jetzt so viel Vorbereitungszeit sei. Leuchtet Ihnen der Gedanke ein?
Nee, ich glaube halt, dass was ganz Entscheidendes fehlt, und zwar die Wettkampfhärte. Also das beste Training ist Wettkampf. Und Wettkampf muss auch trainiert werden. Man braucht mehrere Wettkämpfe, um dann an einem bestimmten Tag X seine Höchstleistung zu bringen. Und wenn jetzt über ein Jahr für die Stadionleichtathletik, die Stadionleichtathletik endete Anfang Oktober mit der Weltmeisterschaft in Doha. Und wenn die jetzt über anderthalb Jahre dann keine Leistung mehr erbracht haben, also an ihre Leistungsgrenze gegangen sind, dann kann ich mir einfach schwer vorstellen, dass dann absolute Top-Leistungen legal erzielt werden können.
Also das wird länger brauchen, bis das wieder sich einspielt, meinen Sie?
Absolut. Also man braucht eine gewisse Vorlaufzeit und deshalb wundert mich auch, dass die Olympischen Spiele im Sommer dann stattfinden, 21, weil viele sind noch gar nicht qualifiziert. Für viele ist es auch, die müssen ihre Top-Leistungen im Vorfeld der Olympischen Spiele bringen, um sich überhaupt für die Spiele zu qualifizieren. Und das ist schwer umsetzbar.
Was bedeutet diese Krise denn wohl sonst für den Sport, auch in den Vereinen und den Jugendabteilungen? Bekommen Sie da was mit?
Nee, da bekomme ich leider nichts mit. Ich kann mir aber nur vorstellen, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Viele wollen halt Sport machen, wollen zum Fußballtraining, zum Turnen und das ist halt gerade nicht möglich. Und ich hoffe halt, dass die Vereine wirklich, dass man auch seinen lokalen Verein dann auch unterstützt, dass man vielleicht dann, wenn der Impfstoff vorhanden ist und es auch eine gute Immunität in der Bevölkerung gibt, dass man sich da was einfallen lassen muss.
Und der leistungsorientierte Nachwuchs, die Mädchen und Jungen, die jetzt über Monate nicht trainieren und keine Wettkämpfe haben, wie schnell holt man das hinterher wieder auf?
Oh, schwierig zu sagen. Also die muss man natürlich auch motivieren. Gerade im jungen Erwachsenenalter haben wir in der Leichtathletik doch eine Welle, wo die Leute halt aufhören immer. Also viele kommen noch bis zum 20. Lebensjahr. Dann, wenn so ungefähr das Leben startet, dann hören immer relativ viele auf. Und das war immer so gerade der Drang, dann auch diese Leute besonders zu unterstützen, denen eine Perspektive zu geben, auch in dem Sport und auch halt eine duale Ausbildung zu machen. Und ich glaube, dass wir da schon einige Talente verlieren werden.
Was würden Sie denn den Trainern und den jungen Sportlern raten?
Durchhalten. Durchhalten, den Spaß nicht verlieren, improvisieren. Vielleicht jetzt ist auch die Zeit, um vielleicht neue Sachen auszuprobieren, das Training mal zu hinterfragen, auch zu testen. Jetzt ist wirklich Zeit. Also man hat jetzt wirklich sehr viel Zeit. Und wenn ein Trainer schon immer mit dem Gedanken spielt, das Training komplett umzustellen, eine andere Philosophie zu übernehmen, dann ist jetzt die Zeit da, um was zu testen.
In SWR 2 Tandem sprechen wir heute mit dem Marathonläufer Arne Gabius, der seine erfolgreiche Laufbahn dieses Jahr gern mit einer Olympiateilnahme gekrönt hätte. Aber das ist jetzt wegen Corona erstmal verschoben. Wir haben es schon erwähnt, Herr Gabius, Sie sind Mediziner. Hat man da auf die Leistung und den Körper einen ganz anderen Blick als andere Sportler, die keine Ärzte sind?
Oh, die Frage wurde mir schon häufig gestellt. Ich glaube halt, dass ich einfach bewusst Sachen anders mache. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Kenia fahre, dann beachte ich da schon Hygieneregeln, schaue, was ich esse, dass ich mir regelmäßig die Hände wasche. Ich frage dann mal jüngere Athleten und gibt ihr den Kindern hier High Five, die dann immer am Straßenrand stehen und ganz laut How are you rufen? Und meinen sie, ja, natürlich. Und meine ich so, ja, das solltet ihr nicht machen. Und dann erkläre ich denen einfach mal die hygienischen Bedingungen, wie sie in Kenia vorzufinden sind. Und dann sind die schon schockiert. Weil beim Laufen fasst man sich halt zwangsläufig dann mit der Hand doch selber an die Nase und an den Mund.
Und was so die körperliche Belastung betrifft und den eigenen Körper, kann man den Hochleistungssport überhaupt so betreiben, dass es noch gesund ist?
Ich glaube schon. Also man muss halt einfach einige Regeln beachten. Und zwar, wenn man Fieber hat sogar, dann einfach nicht trainieren. Und auch wenn man sich nicht gut fühlt. Es ist, diese eine Trainingseinheit an dem Tag ist nicht wichtig. Ja, also alle Trainingseinheiten insgesamt sind wichtig. Also wenn ich jetzt einmal im Monat mal einen Tag Pause mache, ist das nicht schlimm. Das hat keine große Bedeutung auf meine Wettkampfleistung. Und wenn ich mich einfach auch mal müde fühle, dann ist es einfach besser für den Körper, sich auszuruhen.
Und dann kann man auch über die Zeit die Gelenke in Ihrem Fall gut retten.
Ja, also mir geht's eigentlich wunderbar. Also ich hatte jetzt schon mal einige Verletzungen, aber jetzt so Verschleiß. Also ich werde immer angesprochen, oh, wie geht's deinen Knien? Und dann denke ich so, Moment mal, kaum ein Läufer hat noch Knieschmerzen. Das sind Sachen von vor 30 Jahren, wo halt wirklich die Schuhe einfach schlecht waren und sich die Leute da die Knie kaputt gelaufen haben. Aber heutzutage hat kaum noch jemand Arthrose im Knie als Läufer. Natürlich, es gibt einige, aber jetzt von jüngeren Läufern, also jetzt zwischen 20 und 50, kenne ich eigentlich so gut wie kaum welche.
Aber man achtet als Läufer natürlich insgesamt auf seine Gesundheit. Was gehört für Sie da dazu? Wie pflegen Sie sich?
Ja, also erstmal sollte man in der Ernährung halt schauen, dass man sehr viel selber kocht. Ja, also wer selber kocht, der macht wenig falsch. Und dann gibt es halt so einige Regeln, wenn man halt laufen geht, dass man sich vorher ein bisschen aufwärmt, dass nach dem Laufen nicht man so viel rumsteht. Am besten, wenn man rumstehen möchte, dann sollte man schnell das T-Shirt wechseln und ein trockenes T-Shirt anziehen oder dann schnell unter die Dusche gehen und dann erst Gymnastik machen. Ja, Gymnastik ist oder Yoga ist jetzt ein großes Thema, dass man aber auch immerhin sein Krafttraining überprüft, dass man halt Disbalancen erkennt, um dann halt auch Überbelastung vorzubeugen.
Das mit dem Kochen finde ich interessant. Was ist Ihr Marathon-Special?
Oh, in der Marathon-Vorbereitung achte ich halt darauf, dass ich besonders viel Proteine bekomme. Und da schaue ich halt eher nicht so auf die Kohlenhydrate. Und in den letzten Jahren habe ich halt so die neuen Pasta-Sorten entdeckt. Also ich meine damit Kichererbsenpasta, Linsenpasta, die halt unheimlich viel Ballaststoffe und Proteine haben. Und das ist einfach, das ist für mich das Powerfood gerade.
Und man kriegt trotzdem das Nudelwohlgefühl.
Genau. Dieses, wenn man danach gegessen hat, dann fühlt man sich einfach gut.
Und wie trainieren Sie jetzt in diesen Wochen und Monaten?
Ich gehe einfach nur laufen. Also ich ziehe mir meinen Laufschuh an, lasse die Uhr zu Hause. Mich interessiert es nicht, wie viel ich jetzt den letzten Kilometer gelaufen bin, ob ich jetzt Viererschnitt hatte oder doch 3,30er. Ich gehe einfach laufen. Ich genieße einfach das Laufen so, wie es ist.
Das wollte ich auch fragen. Also es geht auch tatsächlich für Frischluft und Entspannung und weil es Spaß macht, ohne ein Auge auf der Armbanduhr.
Genau. Und gerade bei diesem super schönen Aprilwetter macht das Laufen auch noch doppelt Spaß. Also es ist immer toll. Man kann morgens laufen, abends, in der Mittagspause. Also Laufen geht immer und es ist immer wieder toll.
Was ist denn für Hobbyläufer und Hobbysportler überhaupt gerade wichtig? Also wenn ich auch mein Immunsystem zum Beispiel stärken will, das wir ja gerade alle besonders brauchen.
Ja, also jetzt nicht an die Leistungsgrenze gehen. Ja, ich finde das schon gut, wenn man einmal die Woche sagt, hey, ich hatte Stress zu Hause oder Homeoffice komme ich nicht zurecht und irgendwie sind dann wieder Schikanen eingebaut bei der Arbeit, dass man dann auch mal rausgeht und sich auspowert. Das kann man gerne machen, dass man einfach losläuft und nach 10 Minuten sagt, okay, jetzt laufe ich eine Minute schnell und eine Minute langsam, bis ich nicht mehr kann. Und dann gehe ich nach Hause und packe mich auf die Couch. Und das ist vollkommen okay, aber man sollte es nicht jeden Tag oder dreimal die Woche machen.
Und dann ging zuletzt diese Diskussion rum, dass man gerade beim Laufen viel mehr Abstand halten sollte als diese sonst üblichen 1,5 bis 2 Meter, eher 10 und auch schräg versetzt zum eventuellen Vordermann oder ja. Wie halten Sie es da?
Also das ist ja eine Studie aus Belgien und diejenigen, die diese Studie gemacht haben, sind glaube ich Ingenieure und Aerodynamiker, also keine Mediziner und auch keine Virologen. Und ich finde halt gerade in der heutigen Zeit sollte man auch schauen, wer die Studie gemacht hat, wie sie aufgebaut wurde, also Studiendesign und ob die Ergebnisse auch schlüssig sind und ob irgendwelche Fehler gemacht wurden. Weil es wird, ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit jetzt, also gerade in den letzten 6 bis 8 Wochen, wurden ganz, ganz viele Studien durchgeführt mit dem Sinn und Zweck, Aufmerksamkeit zu erregen und dann irgendwelche Schlagzeilen zu produzieren. Und das war jetzt halt eine davon, wo ich sage, okay, das kommt nicht hin, das stimmt nicht. Die wird auch nie in einem großen Journal publiziert werden.
Empfiehlt sich eine Maske zu tragen oder tragen Sie eine?
Also ich habe jetzt aktuell gerade eine dabei. Ich bin aber jetzt mit dem eigenen Auto gekommen, auch aus Sicherheitsgründen. Aber Ich halte Masken für sinnvoll, gerade wenn man den Mindestabstand nicht einhalten kann, also jetzt beim Einkaufen, beim Bäcker, wo man halt einfach auch bemüht ist. Und viele halten sich halt an den Abstandsregeln, aber es gibt auch wieder einige, denen das einfach egal ist.
Aber beim Laufen nicht?
Beim Laufen trage ich keine Maske. Nein, also da will ich auch dann wirklich die frische Luft haben. Man muss einfach auch davon schauen, beim Laufen, da wird die Lunge ordentlich belüftet. Und da gibt es einen starken Verdünnungseffekt. Wenn man Virus wirklich in der Lunge oder im Rachen hat, dann ist die Konzentration doch sehr, sehr gering. Und wenn jetzt noch die Witterungsbedingungen, also Sonnenschein, hohe Luftfeuchtigkeit, was halt das Coronavirus überhaupt nicht mag, dann dürfte der Verdünnungseffekt, dann dürfte die Infektionswahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering sein, wenn ein Läufer an einem vorbeikommt.
Haben Sie denn überlegt, vorübergehend vielleicht mehr Arzt als Sportler zu sein jetzt und zum Beispiel in der Klinik mitzuhelfen, wenn es das organisatorisch erforderlich ist? Wenn da Bedarf besteht?
Ja, also da, wo es gerade losging, wo Kapazitäten aufgebaut wurden jetzt Ende März, da wurde ich auf einmal zu Hause richtig nervös und habe dann auch im Internet geschaut, brauche eine Klinik hier in meiner Umgebung, Personal, Bedarf. Ich habe auch E-Mails bekommen von der Ärzteschaft Stuttgart, da wurden halt dann gefragt, ob Ärzte, die im Ruhestand sind oder in anderen Berufen beschäftigt sind, ob die nicht helfen können. Da haben sich dann leider sehr viele ältere Ärzte gemeldet, die da natürlich zur Risikogruppe gehören und haben dann mitgeholfen, sind rumgefahren, haben Tests gemacht, was wirklich toll ist, dass sie sich gemeldet haben, aber fragt sich, ob das wirklich gut ist für die. Ja, also da ist der Selbstschutz dann auch wirklich steht im Vordergrund. Und jetzt nochmal zu mir zurückzukommen. Ich war da natürlich sehr nervös, ich habe mit meiner Frau auch gesprochen, aber das System Familie, da ist meine Frau systemrelevant. Und ich muss mich um den Kleinen kümmern, dass sie halt arbeiten kann, weil sie das sichere Geld nach Hause bringt. Und ich glaube, das geht vielen auch so, dass erstmal das in der Familie, dass die abgesichert ist. Und jetzt hat sich auch die Situation ein bisschen beruhigt. Man wartet jetzt auf eine zweite Welle, ob die jetzt im Sommer kommt oder im Herbst, das weiß man nicht, oder vielleicht auch erst im Winter. Und jetzt fange ich auch an, konkret Möglichkeiten halt auszuloten.
Unser Gast in SWR2 Tandem ist Arne Gabius, deutscher Rekordhalter im Marathon, der seine Olympia-Ambitionen für dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie verschieben muss. Sie waren aber nicht immer schon Marathonläufer, Herr Gabius. Sie sind kürzere Langstrecken gelaufen, 3000, 5000, 10.000 Meter. Zeitweise wurden Sie vom Dieter Baumann, vom Olympiasieger, trainiert und erst im Oktober 2014 sind Sie Ihren ersten Marathon gelaufen. Ist es normal, dass man da erst später einsteigt?
Ja, also ich war Bahnleichtathlet, also ich habe als Schüler schon immer Leichtathletik betrieben, habe zwischendurch auch mal Handball parallel gespielt und war sogar bei einer Sportfördergruppe der Bundeswehr nach der Schule und war dann halt 3000 und 5000 Meter Läufer. Ich bin 1998 das erste Mal deutscher Meister in der B-Jugend geworden, also unter 18-Jährige sind B-Jugend und dann hat sich das halt so ergeben, bin lange auf den 5000 Metern geblieben, aber man läuft ja nicht nur 5000 Meter, sondern man läuft ja auch im Gelände Crossläufe, man läuft in der Halle 3000 Meter, ich bin auch mal 800 Meter gelaufen, auch mal 10.000 Meter, dann die beliebten 10 Kilometer Straßenläufe und dann entwickelt sich das und irgendwann, wenn man viele, viele Trainingsjahre hat, dann kann man auch auf Marathon gehen. Marathonläufer wird man nicht von heute auf morgen, sondern dafür braucht man wirklich Jahre. Also selbst die Kenianer sagen, man braucht 10 Jahre Training, um bereit zu sein für einen Marathon.
Was hat Sie angezogen an dem Marathonlaufen?
Ich habe immer gesagt, Marathon, das mache ich, wenn ich 40 bin und mit dem Leistungssport aufgehört habe. Das habe ich noch 2012 gesagt. Dann bin ich aber einen Halbmarathon in New York gelaufen im März 2014 und da war ich so begeistert. Also man muss auch sagen, dass die Veranstalter von den Läufen in New York unheimlich menschlich sind und einfach wirklich so zuvorkommt und also da hat man wirklich eine Wertschätzung erfahren, die man hier in Deutschland als Bahnläufer vergeblich sucht. Und diese Wertschätzung, die war einfach unglaublich. Und dann war dieser Gedanke in meinem Kopf drin, ich will Marathon laufen. Und dann bin ich auch, das waren dann 7 Monate, nachdem ich einen Halbmarathon gelaufen bin, bin ich dann mein Marathon-Debüt gelaufen, gleich unter 2 Stunden und 10 Minuten. Und das war natürlich einfach der Wahnsinn.
Wie erleben Sie so einen Marathon? Also gibt es da bestimmte Streckenabschnitte oder Kilometerzahlen, die Sie besonders mögen oder die besonders fordernd sind?
Also wir schauen ja schon nach dem Halbmarathon, ja, also dann, wenn die Hälfte des Weges erreicht ist. Und das Tollste ist natürlich, wenn man die zweite Hälfte schneller läuft als die erste, so ein genannter Negativ-Split. Dann hat man alles richtig gemacht. Ich habe mir den Marathon so eingeteilt, Marathon sind nur 4x10 Kilometer mit Schlussspurt.
Mhm. Und haben Sie Lieblingsabschnitte? Kann man von sowas sprechen?
Interessant finde ich immer die ersten 5 Kilometer. Weil gerade unmittelbar nach dem Start, da geht es dann los und man muss dann seine Gruppe finden. Wir haben ja, die Hobbyathleten haben ja Zugläufer oder Ballonläufer. Da läuft dann immer jemand rum mit Geschwindigkeit 3 Stunden, 4 Stunden, 4:30 ist die Zielzeit. Mhm. Und wir haben halt auch vorne meistens Athleten aus Afrika, die dann den Halbmarathon in 63:30 anlaufen, also 1 Stunde 3 Minuten und 30 Sekunden, oder in 65, also 1 Stunde 5 Minuten. Und da müssen sich auch erstmal die Gruppen finden, weil die Unterschiede gerade auf den ersten Kilometern sind vielleicht so 2-3 Sekunden pro Kilometer. Das heißt, man bleibt relativ lang zusammen und dann irgendwann setzen sich dann die Gruppen ab und sortieren sich. Und das ist immer relativ spannend.
Ist denn, also die körperliche Herausforderung ist natürlich beträchtlich, wie ist das mental oder wie wichtig ist das, dass man da den richtigen Dreh für sich findet?
Also mental ist ganz wichtig. Also gerade die letzten 10 Kilometer, wenn man das im Training nicht simuliert hat, dann lässt man da wirklich Minuten liegen. Ja, und bei uns sind schon wirklich 30 Sekunden entscheidend, ob das Rennen gut war oder schlecht. Und ich trainiere deswegen auch sehr viel alleine und kriege manchmal Unterstützung, wenn ich wirklich einen schnellen, sagen wir mal, 40-Kilometer-Lauf mache und an meine Leistungsgrenze gehe, dann kommt meine Frau mal für 5 bis 10 Kilometer auf dem Fahrrad mit und gibt mir was zu trinken, aber ich bin ja den größten Teils, bin ich dann auf der Strecke alleine. Und das muss man einfach trainieren, da muss man mental richtig fit sein.
Ist das eine ganz andere Strategie mit dem Alleine-Trainieren statt mit Trainer oder ist das einfach eine persönliche Vorliebe? Wie kamen Sie dazu?
Also wie gesagt, ich war ja 2011 noch beim Herrn Baumann, habe dann mein Studium beendet und er wollte dann auch nicht mehr Trainer sein. Über diese Entscheidung bin ich jetzt sehr, sehr glücklich gewesen. Habe mich dann international umgehört, was gerade trainiert wird, wo gerade der Trend hingeht. Habe dann versucht, meine eigene Trainerphilosophie halt rauszufinden. Habe dann einen italienischen Trainer, der größtenteils in Kenia lebt, Renato Canova, kennengelernt und habe super viel von ihm gelernt, weil der vertritt halt die Meinung, dass man über Training reden muss. Man muss darüber diskutieren. Nur so kann man halt Training verbessern. Es gibt auch kein Geheimnis. Und das war unheimlich prägend. Der hat mir sehr, sehr viel beigebracht, hat mir sehr viele Daten auch gegeben, Trainingspläne von anderen Athleten, hat erzählt, welche Fehler auch Athleten gemacht haben und warum wir bestimmte Trainingseinheiten jetzt an einem bestimmten Tag machen. Und das war dann eine Art Supervisor für mich. Dem habe ich mal meinen Trainingsplan geschickt, das, was ich vorhab und das, was ich gemacht habe. Und der hat dann auch das abgenickt. Und das war dann so meine Rückversicherung.
Und alleine gefällt es Ihnen jetzt einfach am besten?
Ja, weil ich glaube halt, dass wir in Deutschland im Marathonbereich trainingstechnisch oder trainertechnisch nicht gut aufgestellt sind. Da sind viele, viele weiter, insbesondere in Kenia. Und das sind dann nicht nur Europäer, die dort vor Ort sind, sondern auch die Kenianer haben aufgeholt. Die haben eigene Trainer, ehemalige Athleten. Jetzt zum Beispiel Eliud Kipchoge, der Weltrekordhalter. Sein Trainer ist Patrick Sang, ehemaliger Hindernisläufer. Und der hat unheimlich viel Erfahrung hat er mitgebracht, hat sich fortgebildet, ist einer der gefragtesten Trainer in der Welt. Und deswegen, da sollten wir auch von denen lernen.
Und wenn man dann läuft, wie ist das denn mit der Strecke? Sie haben vorher schon gesagt, beim New York Marathon war der Umgang mit den Sportlern durch die Organisatoren ganz ausschlaggebend für Sie. Wie viel kriegen Sie dann überhaupt von der Strecke mit, von der Umgebung?
Oh, das kriegt man schon mit. Also gerade, wenn wir jetzt mal New York nehmen, das war der erste Marathon, bei dem ich auf den ersten 2 Meilen Gänsehaut hatte. Es war unheimlich, wie man gerade am Anfang beim Start über die Brücke läuft und dann sieht man dort Manhattan auf der linken Seite, die Sonne geht dann rechts auf. In der Brücke, in den Stahlseilen hängt ein Hubschrauber, der da über der Straße schwebt und im letzten Moment hochzieht. Also das war einfach Gänsehaut pur. Und ich habe sogar Williamsburg mitbekommen in New York, beim New York Marathon. Das ist so, sind so 3 Kilometer, wo halt wenig bis gar keine Zuschauer stehen, da man da durchs jüdisch-orthodoxe Viertel läuft und die interessieren sich nicht so für den Sport. Also es ist dann auch mal so ein Kontrastprogramm. Und das liebe ich halt gerade beim Marathon. Oder wenn, also wo wir dann über die Queensboro Bridge gelaufen sind und da dürfen keine Zuschauer stehen. Da war es dann auch total ruhig, eine ganz andere Rennsituation. Und dann kommt man auf die First Avenue runter und da ist dann wirklich Halligalli.
Jetzt haben sich bestimmt einige Hörer vorgenommen, dass sie doch den Marathon auch mal laufen. Ich glaube, mit dem Bild können wir schön aufhören. Danke, dass Sie in der Sendung waren, Herr Gabius. Und Ja, viel Erfolg und alles Gute für Ihr Olympia, das ja bestimmt kommt.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
SWR 2 Tandem mit Arne Gabius. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Martina Kögel. Schönen Abend.